Ja, am Mittwoch rief mich der Herbert an und sagte mir, ich sollte mal hier die Predigt halten. Ich war natürlich wieder nicht sehr begeistert, weil ich habe ja jetzt schon bestimmt 8 Jahre, seitdem ich mich um meinen Vater kümmern muss, keine Predigt mehr gehalten. Und habe das auch immer schön vor mir geschoben, aber diesmal hat es wohl nicht geklappt. Ich hatte, als Herbert mich angerufen hatte, was ich ihm gar nicht erzählt hatte, da kam ich von einem ganz wichtigen Termin. Ich hatte einen Termin vor Gericht. Ich musste vor Gericht. Erste Mal in meinem ganzen Leben, dass ich vor Gericht musste. Im Oktober letzten Jahres hatte ich Nachtschicht. Also wir haben so eine Nachtschicht von 18 Uhr bis um 6 Uhr morgens, von Sonntag auf Montag. Und ich hatte diese Nachtschicht, war auch ziemlich erkältet und krank. Und als ich dann nach Hause gefahren bin, da bin ich ja so verträumt nach Hause gefahren und bin über eine rote Ampel gefahren. In Münster, da stand ein Blitzer, so ein Ampelblitzer. Er hat mich geblitzt. Ich habe mich so erschrocken, ich wusste gar nicht, was auf einmal los ist. Jedenfalls zog sich jetzt das Ganze hin. Ich hatte das dem Rechtsanwalt übergeben. Ich habe so eine Rechtsschutzversicherung dafür. Kann ja nicht schaden. Und das zog sich jetzt hin und dann hieß es ja, das Ganze geht vor das Amtsgericht in Münster. Das war am Mittwoch und da war ich gerade nach Hause gekommen, als Herbert mich anrief. Und da ist mir eigentlich auch die Idee für diese Predigt gekommen. Als ich nämlich so in diesem Gerichtssaal saß, als Angeklagter sozusagen, als Beschuldigter. Da saß da der Richter. Übrigens, das ist mir auch aufgefallen, der Richter, der war vielleicht so 32, 33, schätze ich den mal ein, hatte so lange Haare, so hageres Gesicht. Mein Rechtsanwalt, der ist auch nur, auch so um die 30. Und da habe ich so gedacht, die wollen sich jetzt so ein Urteil über mich erlauben. Ja, da habe ich gedacht, Mensch, ich bin doch ganz schön alt geworden. Naja, jedenfalls, als ich da so saß und dann ging das da drum, der mit meiner Ampelgeschichte, da habe ich so gedacht, wenn ich jetzt hier nicht säße, wegen der Ampel, sondern ich säße jetzt hier vor Gericht und es ginge um mein ganzes Leben. Von Anfang, von der Geburt an, bis jetzt, es ginge um alles, was ich so gemacht habe, Gutes und Schlechtes. Und da habe ich so gedacht, so wird es ja einmal sein, wenn wir vor Gott, unserem Herrn stehen. Und wenn man sich da so Gedanken macht, dann da wird ein ganz anders. Und so bin ich eigentlich auch auf diesen Bibeltext gekommen. Übrigens mit meiner Ampelgeschichte, ich brauche meinen Führerschein nicht abgeben, alles gut gelaufen, klasse. Jedenfalls der Bibeltext, da geht es auch um ein Gericht, ein Gericht, das Gott über einen Menschen gesprochen hat. Und zwar ist die Geschichte von dem König Belsatschar aus Babylonien und die Geschichte können wir in Daniel 5 lesen. Daniel Kapitel 5. Das ganze Buch Daniel ist ja eigentlich auch ein prophetisches Buch, aber heute geht es um dieser Teil oder dieses Stück aus dem Leben von dem Daniel. Und die ganze Geschichte fängt eigentlich schon viel eher an. Das können wir in Jeremia nachlesen. Da ist nämlich Israel, hat sich gegen Gott versündigt. Und da hat Gott auch Gericht gesprochen über Israel. Israel ist unter das Gerichtsurteil Gottes gekommen und die Babylonier haben das ganze Land eingenommen und da war König Nebukadnezar und jedenfalls war das dann so, dass auch die jungen Männer alle, die wurden alle nach Babylon verschleppt und unter anderem war das auch der Daniel mit seinen Freunden und die bekamen dann dort eine spezielle Ausbildung auch, dass sie die Gepflogenheiten dort und alles so kannten. Und Gott segnete Daniel und die Freunde. Wir können das so nachlesen alles. Und jedenfalls machte Daniel da auch unter diesem König Nebukadnezar Karriere. Der wurde ein ganz, ganz wichtiger Mann. Und nun in Daniel 5 ist ja Nebukadnezar gestorben. Und Daniel ist irgendwie auch scheinbar schon in Vergessenheit geraten. Und niemand wusste mehr was groß über den Daniel. Jedenfalls dieser König Belsatar, der war eigentlich der Enkelsohn von diesem Nebukadnezar. Da wir lesen immer, das ist der Sohn, aber das war immer so. Das war damals so, da wurden auch die Enkel als Söhne zugerechnet oder so. Der eigentliche König, der war unterwegs, das war der Nabonid, der war eigentlich König geworden nach Nebukadnezar und das war ein König, der war immer im Krieg. Der zog immer mit dem babylonischen Heer in den Krieg und der hatte das seinem Sohn Belsatar übergeben, das Regieren dort in Babylon. Und Babylon war zur damaligen Zeit eine Weltmacht oder die Weltmacht. Das war das Zentrum, ja, der ganzen Macht hatte sich dort in der damaligen Welt, dort, was heute im Iran liegt, in diesem Babylon ist das gewesen. Und dieser Belsatar, der führte die Regierung und war der König und der machte ein großes Fest. Und mitten in dem Zenit seiner Macht hat er gedacht, so ich lade mal alle Leute ein und da wird davon geschrieben, ich erzähle euch die Geschichte, ich könnte es euch auch aus der Bibel lesen, aber es ist ein bisschen lang. Ich erzähle euch das mal. Und jedenfalls lud er 1000 führende Männer dieses Volkes ein und dazu kamen noch die Frauen und Nebenfrauen und das wären mehrere tausend Leute auf diesem großen Fest gewesen sein. Und das war so ein richtiges feuchtfröhliches Fest. Es wurde getrunken, es wurde Musik gemacht. Und als die Fete so richtig in Gange war, da passierte etwas Unvorstellbares. Der Belsatar, der war ziemlich betrunken und so lustig und hat gedacht, oh, mein Opa, der Nebukadnezar, der hat ja damals aus Jerusalem das ganze Tempelgeschirr mitgenommen hier nach Babylon und das wollen wir mal holen. Und das taten sie, er hat das so befohlen, die brachten das alles an, dieses heilige Geschirr aus dem Tempel und dann füllte man da Wein ein und jeder musste davon trinken oder wollte davon trinken und dann heißt es noch, und dann beteten sie die babylonischen Götter an, die aus Stein, aus Holz und aus Eisen waren. Und irgendwo hatten sie dort oder hatte der Belsatar dort eine Linie überschritten. Eine Linie, jetzt war Schluss. Auf einmal war es in dem Saal ganz still. Es war ganz ruhig und man hätte eine Stecknadel unter diesen vielen tausend Leuten eine Stecknadel fallen hören. So ruhig war es. Denn was war passiert? Eine armlose Hand war plötzlich ganz groß in dem Raum zu sehen, die an der großen Wand, die sogar so gut ausgeleuchtet war durch die Leuchter, angefangen hatte, etwas zu schreiben an die Wand. Mucksmäuschenstille. So etwas wie, was kann das sein? Und nun stand diese Schrift dort an der Wand. Von dem König Belsatar heißt es, er wurde kreidebleich. Ja, sogar heißt es in der Schrift, er fing an zu zittern. Er war fix und fertig. Die Leute waren alle entsetzt. Und als nun diese Schrift an der Wand stand, da versuchte Belsatar, die zu lesen. Aber er konnte es nicht. Es war in einer Sprache, die er nicht kannte. Und so sagte er, holt alle Weisen aus unserem Land her. holt alle Sterndeuter, alle Magier, alles, was irgendwie ein bisschen Ahnung hat, die holt er jetzt ran und die sollen mir sagen, was diese Schrift bedeutet, dort an der Wand. Und gesagt, getan, man hat das getan. Man holte diese Leute her und die Leute konnten die Schrift nicht lesen. Und da möchte ich einen kurzen Einschub machen. Da sind wir zurück in unserer Zeit. Wie viele Menschen glauben an Horoskope? Wie viele Menschen schauen in die Sterne? Bin ich in einem guten Stern geboren oder bin ich bei einem schlechten Stern geboren? Oder sie schauen in die Handlinien. Oh, was sagt die Handlinie? Wie sieht meine Zukunft aus? Und die Leute vertrauen dem und sie glauben denen. Viele schauen in die Horoskope rein und glauben, was so für den Tag für sie da gesagt worden ist. Aber die Bibel sagt uns ganz klar, dass das nicht stimmt. Und trotzdem, die Menschen setzen ihr Vertrauen darauf. Anstatt auf Gott ihr Vertrauen zu setzen, setzen sie ihr Vertrauen auf diese Dinge. Und die Bibel sagt, all diese Männer, die das auch so getan haben und all diese Weisen, sogenannten Weisen, die konnten die Schrift nicht lesen. Sie hatten keine Ahnung. Und so ist das auch bei uns. Wenn wir unser Vertrauen darauf setzen, auf diese Dinge, dann nützt uns das überhaupt nichts. Und ich habe so gedacht, ich setze auch mein Vertrauen nicht auf die Regierung, auf unser Land. Und mein Vertrauen jetzt auch mit dieser Pandemie auf das, ja, Deutschland wird das alles gut machen, dass es uns gut geht. Wissen wir das genau? Wer weiß, was Gott alles noch vorhat? Vielleicht kommt morgen was ganz anderes, ein ganz anderer Virus. Kann das sein? Und wenn wir unser Vertrauen auf alle möglichen Dinge setzen, anstatt auf Gott, dann werden wir Schiffbruch erleiden. Ich setze mein Vertrauen auf Jesus Christus, unseren Herrn. Weil der weiß alles. Und wenn alles zusammenbricht, rings um uns her, Jesus ist da. So sagt es uns die Schrift und darauf können wir uns verlassen. Jedenfalls in diesem großen Saal vor den ganzen Leuten, die jetzt alle bangend vor diese Wand schauten oder an diese Wand schauten und die ganzen Magier und Weissager das nicht übersetzen konnten, kam die Mutter von Belsatzar, die kam in den Raum rein und die sagte, du pass mal auf, mein Sohn, es gibt jemanden in diesem Land, der das vielleicht lesen kann. Er war unter deinem Opa, war er hier ein ganz wichtiger Mann in diesem Land und ab hier möchte ich lesen, was uns Gottes Wort sagt. Also, sofort wurde Daniel herbeigeholt und der König sagte, du bist also Daniel, einer von den Leuten, die mein Vater aus Juda hierher gebracht hat. Ich habe gehört, dass du vom Geist der Götter erfüllt und mit ungewöhnlicher Weisheit und Eingabe begabt bist. Ich habe meine Weisen und Wahrsager holen lassen, dass sie diese Schrift lesen und mir ihren Sinn deuten, aber sie können es nicht. Über dich aber habe ich gehört, dass du die schwierigsten Fragen lösen und die verborgensten Geheimnisse enthüllen kannst. Wenn das wahr ist und du mir diese Schrift vorlesen und deuten kannst, wirst du in Purpur gekleidet und bekommst eine goldene Ehrenkette. Ich mache dich zum drittmächtigsten Mann in meinem Reich. Der drittmächtigste Mann ist, weil der Vater war ja im Krieg und er war ja dann der Ersatzkönig. Und der Daniel, der wäre der drittmächtigste Mann dann geworden. Mein König, der höchste Gott hatte deinen Vater, ich bin ein Zeil verrutscht. Daniel antwortete dem König, deine Geschenke kannst du behalten oder einen anderen geben. Aber ich werde dir die Schrift vorlesen und dir sagen, was sie bedeutet. Mein König, der höchste Gott hatte dein Vater Nebukadnezar zu einem mächtigen Herrscher gemacht und ihm Ehre und Ruhm gegeben. Deshalb zitterten die Menschen aller Nationen, Völker und Sprachen vor ihm. Er konnte töten und am Leben lassen, wen er wollte. Er gewährte und entzog seine Gunst, ganz wie es ihm gefiel. Als er aber stolz und hochmütig wurde, kam er um Thron- und Herrschaftswürde. Statt seines menschlichen Verstandes wurde ihm der Verstand eines Tieres gegeben und er wurde aus der Gemeinschaft der Menschen ausgestoßen. Er musste bei den Wildeseln leben und Gras fressen wie ein Rind. Er schlief unbedeckt im Freien, sodass er nass wurde vom Tau. Und es dauerte lange, bis er einsah, der höchste Gott allein, Herr über alle Menschen, und er gibt Herrschaft, wem er will. Also Daniel fängt an und erzählt erstmal die ganze Geschichte von dem Nebukadnezar. Er bringt ihm das so vor Augen und will damit eigentlich sagen, du müsstest es eigentlich wissen, mit wem du es hier zu tun hast. Du hast es mit Gott, dem Herrn, zu tun. Der gibt die Macht dem er will. Und dann sagt er weiter. Du aber, sein Sohn Belsatschar, hast dies alles gewusst und hast dich trotzdem nicht vor Überheblichkeit gehütet. Du hast den höchsten Herrn herausgefordert und dir die heiligen Gefäße seines Tempels bringen lassen. Du hast mit den führenden Männern, deinen Frauen und Nebenfrauen, daraus Wein getrunken und die Götzen aus Gold, Silber, Bronze und Eisen, Holz und Stein gepriesen, die weder sehen noch hören können und auch keinen Verstand haben. Dem Gott aber, der dein Leben in der Hand hat und dein ganzes Schicksal bestimmt, hast du die Ehre verweigert. Deshalb hat er diese Hand geschickt und die Schrift an der Wand geschrieben. Was da geschrieben steht, lautet Mene, Mene, Tekel, Upasin. Und das bedeutet, gezählt hat Gott die Tage deiner Herrschaft und ihr Ende gemacht. Gewogen hat er dich und dich zu leicht befunden. Zerteilt hat er dein Reich und es den Medern und Persern gegeben. Und das war die Botschaft von Daniel an diesen König Belsatschar. Er sagte, diese Schrift sagt Folgendes. Mene, das bedeutet, deine Herrschaft ist ab jetzt zu Ende. Feierabend, Schluss. Du hast eine Linie überschritten. Du bist zu weit gegangen. Und jetzt ist Gott hat eingegriffen und jetzt ist Schluss. Und dann sagt er, Tekel, das bedeutet, du bist gewogen worden und zu leicht empfunden. Und als ich da in dem Gericht war, am Mittwoch in Münster, da stand diese Waage, also diese Justitia nennt sich das ja, das ist ja so eine Figur, so eine Frauenfigur, die ist verbunden mit den Augen und hat in einer Hand die Waage und in der anderen Hand ein Schwert. Und ich habe mal nachgeschlagen, was das eigentlich bedeutet. Und zwar bedeutet diese Augenbinde, dass man das Recht spricht ohne Ansehen der Person. Und die Waage, die bedeutet, ja, dass man das Gericht, also dass man das abwägt, die Sachlage abwägt. Und schließlich dieses Richterschwert, was sie in der Hand hat, diese Figur, bedeutet, dass die nötige Härte, das Recht da so durchgesetzt wird. Und hier in unserem Text hören wir, dass dieses Tekel heißt, du bist gewogen und zu leicht empfunden oder zu leicht erfunden worden. Das bedeutet dieses. Gott hat das Leben dieses Mannes beurteilt. Und er hat das gesehen, was mit ihm los ist. Was war denn mit ihm los? Hat Gott ihm jetzt vorgeworfen, er war ein Mörder, er war ein Lügner, er hat die Ehe gebrochen? Nein, all das gar nicht. Sondern Gott hat ihm vorgeworfen, du bist hochmütig. Du bist ein Hochmütiger. Und in der Schrift lesen wir, Hochmut kommt vor dem Fall. Und Gott hasst hochmütige Menschen und er liebt demütige Leute. Können wir in der Schrift lesen. Ja, und dann kommt das Ergebnis von all dem. Da heißt es in Vers 29 in unserem Text, zerteilt hat er dann Reich und den Medern und Persern gegeben. Belsatscher befahl Daniel in Purpur, und dann kommt das, der König befahl Daniel in Purpur zu kleiden und ihm eine goldene Halskette umzulegen und erklärte ihn zum drittmächtigsten Mann in seinem Reich. Aber noch in derselben Nacht wurde Belsatscher, der König der Babylonier, umgebracht. Und dann kam es wirklich so, die Perser und Meder, die haben das Ganze, dieses Weltreich, dieses mächtige Reich mit einem Streich übernommen. Unvorstellbar. So, und dann habe ich mich so gefragt, was hat uns dieser Text eigentlich für uns heute so zu sagen? Und da habe ich so drei kurze Punkte. Der eine Punkt ist, Gott lässt sich nicht spotten. Manche meinen ja, Gott interessiert sich gar nicht hier für unsere Welt. Man kann hier leben, wie man will. Es ist alles egal. Gott interessiert das nicht. Oder viele denken, Gott gibt es gar nicht. Wir machen alles, was wir wollen. Und wenn wir dann sterben, dann kommen die Würmer und fressen uns auf. Und das war es dann. Und ich hatte auch mal so eine Zeit gehabt, wo ich gedacht habe, Mensch, was ist das mit dem Christsein eigentlich? Man strengt sich da an und man gibt sich da Mühe. Aber wenn man so guckt, die Menschen, die sich für Gott nicht interessieren, die keine Christen sind, die haben es ja irgendwie besser. Die machen, was sie wollen, die kümmern, brauchen sich nicht um Moral und irgendwas zu kümmern. Die einen tun es, ja, fürs gute Gewissen, die anderen machen, was sie wollen. Und was bringt mir das Ganze eigentlich? Und in dieser Zeit, als ich darüber so mal für mein Leben nachgedacht hatte, ist mir ein Text, der steht in Maleachi 3, die Verse 13 bis 21, so klar geworden, warum es sich lohnt, in dieser Welt an Gott zu glauben und als Christ zu leben und an Jesus und Jesus nachzufolgen. Da heißt es in Maleachi 3, die Verse 13 bis 21, es geht eigentlich an Israel, aber das gilt auch für uns. Ihr Israeliten redet überheblich und anmaßend über mich, den Herrn. Doch ihr fragt, wieso? Was sagen wir denn über dich? Nun, ihr behauptet, es bringt nichts, Gott zu dienen. Was haben wir schon davon, wenn wir uns nach seinen Weissagungen richten und ihm zeigen, dass wir unsere Taten bereuen? Wie gut haben es denn dagegen die Menschen, die ohne Gott leben? Sie tun Böses und haben auch noch Erfolg damit. Ja, sie kommen ungestraft davon, obwohl sie Gott frech die Stirn bieten. Dann aber reden diejenigen miteinander, die noch Ehrfurcht vor dem Herrn hatten. Und der Herr hörte ihnen genau zu. In einem Buch ließ er die Namen aller aufschreiben, die ihn achten und seinen Namen in Ehre halten. So sollen sie immer in Erinnerung bleiben. Der Herr, der allmächtige Gott, sagt, an dem Tag, an dem ich mein Urteil spreche, werden diese Menschen in besonderer Weise mein Eigentum sein. Ich will sie verschonen, so wie ein Vater seinen Sohn verschont, der ihm gehorcht. Dann werdet ihr wieder den Unterschied sehen zwischen einem Menschen, der mir die Treue hält, und einem Gottlosen, werdet ihr erkennen, welche Folgen es hat, ob jemand mir dient oder nicht. Ja, es kommt der Tag, an dem mein Zorn wie ein Feuer im Ofen sein wird und alles wie Stroh verbrennt und sich, die sich frech gegen mich auflehnen. Nichts. Kein einziger Halm bleibt dann mehr von ihnen übrig. Darauf gebe ich der Herr, der allmächtige Gott, mein Wort. Für euch aber, die ihr mir die Treue gehalten habt, wird an jenem Tag die Rettung kommen, so wie am Morgen die Sonne aufgeht. Sie wird euch Heilung bringen und ihr werdet vor Freude springen wie die Kälber, die aus dem Stall hinaus auf die Weide dürfen. An dem Tag, an dem ich mein Urteil vollstrecke, werdet ihr die Gottlosen zertreten wie Staub unter euren Füßen. Das aber verspreche ich, der Herr, der allmächtige Gott. Und als ich das damals gelesen habe, da habe ich gewusst, es lohnt sich, an Gott festzuhalten. Es lohnt sich, ein Gott gefälliges Leben zu leben. Und es lohnt sich nicht, ein gottloses Leben zu leben. Das war der erste Punkt, der mir so wichtig geworden ist. Gott lässt sich nicht spotten. Und viele, wenn viele auch nicht mit Gott rechnen, aber es lohnt sich. Und das Zweite, was mir aus unserem Bibeltext wichtig geworden ist, wer nicht an Gott glaubt, der glaubt an etwas anderes. Das haben wir gehört, dass diese Horoskopleser, diese Weissager, diese alle möglichen Leute, ja, dass sie alle ihre Weisheiten haben. Sie glauben alle an irgendetwas, aber sie wissen nicht, was das Richtige ist. Und der dritte Punkt, dieser Punkt ist mir auch wichtig geworden, gewogen und zu leicht befunden. Dieser Text, den wir heute betrachtet haben, aus Daniel 5, ist eigentlich ein guter Text für Nichtchristen. Man kann denen sagen, so Leute, passt auf, lebt mit Gott, gebt euer Leben Jesus Christus. Sonst werdet ihr Schiffbruch erleiden. Gott lässt sich nicht spotten. Und wenn ihr nicht an ihn glaubt, dann glaubt ihr an irgendwas, aber das bringt euch keine Rettung. Gott wird euer Leben irgendwann auf eine Waage stellen. Und wenn ihr zu leicht empfunden werdet, werdet ihr damit Schiffbruch erleiden. Aber dieser Text ist auch ein Text für uns Christen. Und wir als Christen, wir sollten uns auch fragen, wie lebe ich mein Christsein? Ja, ich bin mal getauft worden, ich bin mal zur Sonntagsschule gegangen, ich gehe in die Gemeinde, ich mache alles mit, aber habe ich wirklich mein Leben Jesus Christus gegeben? Wenn Jesus spricht davon, dass es einmal so ein Preisgericht auch geben wird. Ein Gericht, wo die Kinder Gottes, die Menschen, die an ihn glauben, vor ihm gebracht werden. Und da werden Kronen verteilt. Jeder kriegt eine Krone. Da gibt es so ein Preisgericht. Und ich sollte mich fragen, ob ich in diesem, wenn ich Christ bin, ob ich in diesem Gericht, wenn ich da stehe, vor diesem König, vor dem wirklichen König Jesus Christus, dann sollte ich mich fragen, ob ich in meinem Leben wirklich alles gegeben habe, was er von mir wollte, oder ob ich keine Lust hatte und nicht ihm die Treue halten wollte. Und das sagt dieser Text, denke ich, auch für uns. In Johannes 1, im ersten Johannesbrief, Kapitel 1, da finden wir einige Verse, die mir Mut machen. Für uns ist es nicht zu spät. Für den Messias war es zu spät. Hier war Feierabend. Sein Leben war zu Ende, sein Leben wurde ihm genommen. Aber wir dürfen wieder in diesen Sonntag gehen, in diese nächste Woche gehen. Wir dürfen in die nächste Zeit gehen mit Jesus Christus. Und der Herr Jesus sagt, wenn wir mit ihm leben, dann wird er uns segnen. Und ich habe noch einen Text aus 1. Johannesbrief, Kapitel 1, ab Vers 5. Da heißt es, und das ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen. Gott ist Licht und in ihm ist keine Finsternis. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und wandeln doch in der Finsternis, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so leben wir in Gemeinschaft untereinander. Und das Blut Jesu, seines Sohnes, macht uns rein von aller Sünde. Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst. Und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Wenn wir sagen, wir haben nicht gesündigt, so machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Und das geht uns Christen an. Das Wort ist für uns Gläubige. Wenn wir dem Herrn treu nachfolgen, so ist er treu und gerecht und vergibt uns unsere Schuld, wenn wir unsere Schuld ihm bekennen. Und ja, das war eigentlich so die Botschaft, die ich so für uns heute habe. Und ich wünsche uns, dass wir darüber nachdenken, wie wir ja vor Gott stehen, wie wir gewogen werden. Und so wollen wir Gott danken, dass er gnädig ist und dass er ja immer wieder aufs Neue uns unsere Schuld vergibt und uns einlädt zu einem Leben mit ihm in seiner Gemeinschaft. Und wir dürfen uns auf ihn verlassen. Amen. Wir hören jetzt ein